Am letzten Sonntag, manche können sich vielleicht erinnern, ging es um die Hochzeit zu Kana. Der Wein ging aus, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt, aber wir haben gehört und gelesen und hoffentlich auch verstanden, dass Gottes Segen bis zum letzten Tropfen wirklich höchste Qualität hat. Aber es gibt natürlich auch Ereignisse und Zeiten, wo wir wenig oder gar nichts davon erleben, von diesem Segen Gottes. Wenn wir Leid erleben, wenn wir krank sind vielleicht, wenn plötzlich Corona kommt oder wenn wir im Krieg plötzlich uns befinden oder wenn einfach nur unsere Begeisterung für Jesus gegen Null geht. Begeisterung, habe ich gelernt, hängt unter anderem von meinem Vertrauen ab. Und mangelndes Vertrauen in andere oder auch in mich selber dämpft Begeisterung. Wir kennen das auch ein Stück weit vom Sport. Wenn das Selbstvertrauen fehlt, dann wird die Körpersprache ein bisschen hängend und die Leistung ist auch nicht mehr da. Auch offenes Misstrauen in andere Menschen, vielleicht auch in Gott, kann unsere Begeisterung dämpfen und töten. Unser Vertrauen oder eben auch unser Glaube ist umkämpft und braucht vor allem immer wieder einen neuen Bezugspunkt. Und das ist Jesus Christus. Und deshalb möchte ich gerne mit uns gemeinsam in diesen Sonntagen jetzt Jesus anschauen, seine Zeichen anschauen und sehen, was da für uns rüberkommt. Schauen, glauben und vertrauen. Und ich lese einen Bericht aus Johannes 4, ab Vers 46. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapharnaum lebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt nach Kapharnaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Jesus entgegnete: Wenn ihr nicht Wunder und Zeichen seht, dann glaubt oder vertraut ihr nicht. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte, nein, vertraute, ihr merkt, ich habe dieses Wort hier schon eingesetzt vom Vertrauen. Der Mann vertraute dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapharnaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag. Um 1 Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt und ist gesund. Und er vertraute Jesus, er und alle aus seinem Haus. Das tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er von Judäa nach Galiläa gekommen war. Soweit der biblische Bericht im Johannesevangelium. Das Aufregende an dieser Geschichte für mich ist eigentlich diese Fernheilung des todkranken Jungen. Jesus spricht dieses Wort und ja, ich weiß nicht genau, wie weit das Kana von Kapharnaum entfernt ist, habe ich nicht nachgeschaut, aber es sind viele Kilometer, dort wird dieses Kind, dieser Junge gesund. Genau da, wo Jesus das sagt, wird der Junge heil. Der Sohn dieses Mannes, der Mann war wahrscheinlich ein Beamter vom König von Galiläa, von Herodes Antipas. Er war ein angesehener Mann, auch wohlhabend wahrscheinlich, denn er hat ein Haus mit Sklaven, mit Dienern in Kapernaum. Und sein Sohn liegt schon lange krank dort. Und nun hat sich sein Zustand verschlimmert, so ernsthaft, dass es offensichtlich zum Sterben geht. Und als der Beamte Vers 47 hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, bat er ihn, nach Kapernaum zu kommen und seinen Sohn zu heilen. Als es so richtig hart auf hart geht, als es so richtig ernst wird, der letzte Strohhalm, die letzte Hoffnung. Wir können es ja vielleicht auch mal mit Jesus probieren. Vielleicht auch mal ein Gebet sprechen. Bewegend, ne? So auf den ersten Blick. Ein Mann, sicherlich nicht sonderlich fromm aus der Umgebung des Herodes. Er sucht als letztes dann doch noch die Hilfe von Jesus. Aber Jesus will auf was ganz anderes hinaus. In Vers 48 heißt es eben, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Zunächst reagiert Jesus sehr schroff auf die Bitte. Er will eben nicht als Wundertäter verehrt werden. Er ist gekommen, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Er ist gekommen als dieses Weizenkorn, das in die Erde fällt, damit Neues entsteht. Interessant ist, dass Paulus im 1. Korintherbrief ähnlich argumentiert, also da schreibt 1. Korinther 1, 22 und 23, die Juden, die wollen Zeichen sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wir aber verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, für die anderen Völker völliger Unsinn. Erstaunliche Wunder oder auch wohlgesetzte Worte und eine gute Rhetorik führen nicht zwangsläufig zum Glauben. Deshalb geht Jesus mit diesem Mann, der ihn um Hilfe bittet, auch eine Art Weg des Glaubens. Denn aus dem Glauben an einen Wundermann, Jesus, soll ein Glaube an den Sohn Gottes werden, dem Herrn und Heiland. Jesus verurteilt diesen Wunsch nach Zeichen, nach Beweisen ja nicht grundsätzlich. Er bietet sie auch selber an. Denken wir an den Thomas nach der Auferstehung. Als er dem Thomas sagt, du, pass mal auf, du kannst deine Hand in meine Seiten legen, hier meine Hände, meine Füße, die Nägel male. Dieses Zeichen hilft dem Thomas, dem ungläubigen Thomas, zum Glauben zu kommen. Aber Jesus zeigt uns hier einen Weg, der außerhalb unserer menschlichen Vorstellungen, außerhalb von äußerlichen Dingen und Erlebnissen ist. Es ist ein Glaube ohne Schauen. Und das sagt Jesus auch dem Thomas da zu Ostern. Selig sind die, die nicht schauen und trotzdem glauben. Es ist ein Vertrauen auf Vorschuss. Ja? Ein Vertrauen in Jesus, dass er es richten wird. Und wir können Jesus vertrauen, weil er am Kreuz gestorben ist für uns. Weil er uns liebt ohne unsere Vorleistung. Auch Jesus stirbt und vertraut darauf, dass sein Tod und seine Auferstehung in unserem Leben was verändert. Und dass wir darauf reagieren. Und so lesen wir, wie das Vertrauen des Mannes beginnt zu wachsen. So richtig Schritt für Schritt, so in kleinen Dosen, können wir, wenn wir diesen biblischen Bericht lesen, das erkennen. Es beginnt bei Vers 49. Herr, bitte komm zu mir nach Hause, bevor mein Kind stirbt. So ein bisschen Vertrauen ist da von dem Mann, ne? Sonst wäre er nicht zu Jesus gekommen. Und dann sagt Jesus in Vers 50, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Und der Mann vertraute ihm und auf sein Wort hin, auf Jesu Wort hin, macht er sich auf den Weg nach Kapernaum. Das Vertrauen ist ein Stück gewachsen. Ja? Wenn es nicht da gewesen wäre, wäre der Mann nicht losgegangen. Vers 51. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte. So auf halber Strecke erlebt er plötzlich, dass sein Vertrauen nicht umsonst war, sondern dass Jesus sein Vertrauen ja nicht belohnt hat, sondern dass es trägt, dieses Vertrauen. Und dann fragt er sie noch, weil er das jetzt will er es ganz genau wissen, ne? Vers 52. Wann ist denn mein Sohn gesund geworden? Ja, gestern Mittag um 1 Uhr. Und da erkennt der Mann, dass genau der Zeitpunkt, an dem Jesus das gesagt hat. Also da ist schon eine Wegstrecke. Gestern Mittag, ja, um 1 Uhr, also am vorgangenen Tag. Und wir können so richtig eine Kette dieses Vertrauens erkennen, von der Bitte des Mannes über das Wort Jesu, den Gehorsam des Mannes, dass er heimgeht, die Bestätigung, Jesus hat wirklich geheilt. Und dann erleben wir noch so ein Stück Begeisterung von dem Mann. Es lässt sich nämlich daraus schließen, dass die Menschen, auch die anderen, die in dem Haus gelebt haben, zum Glauben kommen. Wir lesen das dann ein Stückchen später. Das heißt, der Mann muss seinen Leuten das erzählt haben, was da passiert ist. Und auch die anderen kommen zum Glauben. Das wachsende Vertrauen des Mannes wird nicht gleich überstrapaziert. Auch das finde ich richtig schön von Jesus, dass er das so macht. Der Mann muss einmal nicht ganz bis nach Hause gehen, sondern seine Knechte kommen ihm entgegen. Und das ist der Glaube, glaube ich, den Jesus so haben will. Nicht einer, der Zeichen und Wunder sehen muss, wie es in manchen christlichen Kreisen auch bis ins Gebet hinein zum Ausdruck kommt. Herr, ich will jetzt ein Wunder sehen, ich muss ein Wunder sehen. Sondern einer, der dem Wort vertraut, das Jesus spricht. Und der Person Jesus. Auf sein Wort hin, ja, ich habe es hier nochmal eingekastelt. Auf sein Wort hin macht sich der Mann auf den Weg. Muss ich immer an Petrus denken, der auf das Wort Jesu aus dem Boot ins Wasser steigt. Da habe ich euch diesen Bericht ja im Herbst auch schon mal vor Augen gestellt. Wir merken, dass überall da, wo in der Bibel das Wort Glauben steht, wenn wir Vertrauen einsetzen, es plötzlich eine völlig andere Dimension bekommt. Und ich habe euch ermutigt, das beim Bibellesen zu machen. Ich hoffe, es hat jemand auch gemacht von euch. Natürlich, wenn man Texte liest, wo das Wort Glauben nicht vorkommt, kann man es nicht ausprobieren, aber probiert es trotzdem weiter aus. Und ich kann mich da erinnern an einen Ausspruch, den ich in meiner Jugendzeit gehört habe. So in Evangelisationen wurde das immer wieder mal gesagt. Wenn du im Vertrauen losgehst, im Vertrauen auf Gott, auf Jesus losgehst, Schritte tust und du fällst, kannst du nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ich habe das in meinem Leben als Christ oft und oft erlebt. Wenn sie mich wirklich mal auf die Schnauze gehauen hat, wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, ich bin nie tiefer gefallen als in Jesu Hand. Und wahrscheinlich habt ihr das genauso erlebt. Und deshalb heißt Glauben, auch einen Sprung zu wagen, den Sprung in Gottes liebevolle Arme. Es ist ein Vertrauen, dass Gott mich trägt, wenn ich springe, wenn ich Schritte gehe, losgehe auf sein Wort hin. Dass er mich weiterbringt bis zu seinem Ziel. Aber wie kann das Vertrauen wachsen? Glaubst du daran, dass Fallschirme dich tragen? Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht von einem Fallschirm. Der TÜV in Deutschland, und dem TÜV können wir ja wirklich vertrauen als in diesem Land hier, er sagt, 99,96% in allen diesen Fällen funktioniert ein Fallschirm. Wir haben also allen Grund zu glauben, dass ein Fallschirm funktioniert. Aber, jetzt kommt das große Aber, würdest du deshalb mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug springen? Ich glaube, dieser Gedanke begeistert dich nicht besonders, ne? Denn es könnte ja sein, dass es genau diese 0,04% sind. In dem Moment, wo ich springe, wo der Fallschirm eben nicht aufgeht und trägt. Könnt ihr euch erinnern, letzten Sonntag, die Löcher und der Käse? Ja? 0,04% Löcher und 99,96% Käse. Und wir schauen genau auf dieses kitzekleine Löchlein. Es ist eben nicht dasselbe, einer Information über eine Sache zu trauen und zu glauben als der Sache selbst. Und wenn diese Information noch so gesichert ist. Aber beim Glauben geht es eben nicht primär um das Fürwahrhalten einer Information, sondern es geht darum, sich einer Person anzuvertrauen, nämlich diese Person, Jesus Christus, so wie der Beamte in unserem biblischen Bericht. Und bei dieser Person geht es um Gott, geht es um Jesus, in dem sich Gott in besonderer Weise gezeigt hat. Und es ist eben kein Fallschirm, der uns trägt und tragen soll, sondern das Kreuz, an dem Jesus für uns gestorben ist. Eben Vers 53b heißt es dann, er vertraute Jesus, er und alle aus seinem Haus. Ich möchte uns einladen, uns ermutigen, uns mit dem zu beschäftigen, was über Jesus in der Bibel berichtet wird, damit unser Vertrauen gestärkt wird. Vertraue der Bibel, denn sie ist die Wahrheit. Die Bibel berichtet uns von einem liebevollen und vertrauenswürdigen Gott. Beschäftige dich mit diesen Texten. Lass sie wirken in deinem Leben. Und dann als zweites, vertraue dem Reden des Heiligen Geistes aus diesem Wort heraus. Denn es ist die Stimme Jesu, die zu dir redet. Weil das Reden des Heiligen Geistes führt niemals in die Irre, sondern immer zu Jesus selbst und zu seinem Tun. Und deshalb hör auf ihn und folge ihm. Natürlich kenne ich die Frage, die sich viele stellen und die stelle ich mir manchmal ja auch. Ist das, was ich höre, wirklich der Heilige Geist? Oder ist es irgendwas anders? Ist es mein Bauch, der gerade spricht, weil ich lange nichts gegessen habe? Oder vielleicht zu viel? Oder ist es irgendwas anderes? Aber du kannst diese Stimme, die du in dir spürst, ganz einfach prüfen. Ist es etwas, was dich zu Jesus führt, was dich näher zu Jesus bringt, was dir eine Wahrheit über Jesus verdeutlicht, dann ist es garantiert der Heilige Geist und nichts anderes. Ja? Denn alles andere würde dich von Jesus wegziehen und vom Glauben. Und dann noch ein drittes, etwas, was vielleicht ein bisschen menschlich klingt, aber doch manchmal wirklich eine Rolle spielt bei uns. Vergleiche nicht die Größe deines Glaubens mit dem Glauben eines anderen. Ja? Denn es geht nicht um die Größe meines Glaubens. Denn wenn ich darauf Wert lege und darauf schaue, komme ich nicht weiter. Ernst Modersohn hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Ja? Wir brauchen keinen großen Glauben. Und deshalb ist jemand, der am Anfang seines Weges mit Jesus steht, aber an diesen großen Gott glaubt und ihm vertraut und im Vertrauen Schritte geht, geistlich weiter als jemand, der schon 50 Jahre mit Gott unterwegs ist und nur mehr auf seine eigene Glaubensgröße schaut. Jesus hat auch den Glauben an sich nie als eigene Leistung oder unser Können verstanden, sondern er betont in Johannes 6, Vers 29, und ich zitiere jetzt mal aus der Elberfelder Übersetzung, es ist das Werk Gottes, dass er dem vertraut, den er gesandt hat. Wir können nicht Glauben selber hervorbringen. Es ist Gott, der diesen Glauben in uns bewirkt und wachsen lässt. Und in einer ähnlichen Situation wie in unserem Text von dem Beamten und dem Sohn bittet jemand Jesus in Markus 9, Vers 24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Mann ist sich dessen bewusst, dass sein Glaube eher ein Unglaube ist als ein Glaube. Und trotzdem vertraut er Jesus, dass er diesen Unglauben im Glauben verändern kann. Ich möchte vertrauen. Hilf meinem Mangel an Vertrauen. Das ist ein Gebet, das Gott gerne hört, weil es unser Glauben, unser Vertrauen stärkt. Nicht auf das Zeichen oder das Wunder oder die Kraft will uns von Jesus begeistern, sondern eben das, was dahinter steckt. Und das, was hinter diesem zweiten Zeichen steht, ist, dass Jesus absolut vertrauenswürdig ist. Dass wir uns auf ihn verlassen können. In jeder Situation ist er der, der weiß, wo es lang geht und der Gutes für uns will. Das lernt dieser Mann innerhalb von einem Tag vielleicht. Wird aus dem letzten Strohhalm, der ihn zu Jesus treibt, Vertrauen und Begeisterung in das, was Jesus tut und wer Jesus ist. Ich möchte schließen und zusammenfassen. Mangel an Vertrauen entsteht sehr häufig aus einer Enttäuschung heraus. Oder auch aus der Verletzung eines anderen Menschen. Und als junger Christ habe ich so eine Verletzung mal erlebt. Ich war frisch verliebt, noch nicht in Elka, die kannte ich damals noch nicht. Habe es meinem besten Schulfreund erzählt, total begeistert. Ja. Am nächsten Tag komme ich in die Schulklasse und was muss ich erleben? Mein Freund erzählt, brühwarm, der ganzen Klasse, der Hannes hat sich verliebt. Und der Haha, Hihi, Hoho, ja. War so, da war ich so 16, 17 etwa. Ich habe lange Menschen nicht vertrauen können. Ich hatte große Probleme damit. Auf der Bibelschule in Wiedernest, etliche Jahre später, habe ich dann Seelsorge gesucht, habe mit jemandem darüber gesprochen und habe einfach dieses Erlebnis abgegeben an Gott und habe mich dafür entschieden, wieder zu vertrauen. Und es ist dann wirklich eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Es gehört leider zur Sündhaftigkeit von uns Menschen, dass wir andere enttäuschen, dass wir andere verletzen. Es gehört einfach dazu. Und jeder von uns hat solche Situationen schon erlebt. Aber genau dafür ist doch Jesus am Kreuz gestorben, um diese Sünde, diese Schuld zu vergeben und ihre Folgen zu heilen. Auch die Sünde des Enttäuschens und Verletzens. Ich weiß, wir sind aufgewachsen mit dem Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er auch die Wahrheit spricht. Aber das ist eine Lüge. Das ist nicht, dass es zwangsweise so ist, sondern wenn mich jemand enttäuscht, bei Gott, wenn wir Gott enttäuschen, bekommen wir garantiert eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance. Bei Jesus können wir es neu lernen. Zunächst einmal in Bezug auf ihn selbst. Schauen, glauben und vertrauen gehören zusammen. Nicht die Wunderbarkeit eines Wunders, sondern die Vollmacht Jesu Leben zu retten, Sünde zu vergeben und zu heilen. Das ist das, was Gott uns vor Augen stellt. Und aus dem heraus können wir auch lernen, miteinander umzugehen. Eben, schauen, glauben, begeistert sein, vertrauen und dann auf das Wort Jesu hin losgehen. Amen.